NDR Info. Echo des Tages.
Mit Joachim Hagen am Mikrofon. Guten Abend. Einige der Themen in dieser halben Stunde. Die Pegelstände in Süddeutschland steigen weiter. In Passau müssen die Bewohner der Altstadt ihre Wohnungen räumen. Bundeskanzlerin Merkel will morgen das Katastrophengebiet besuchen. 15 Jahre nach dem ICE-Unglück in Eschede entschuldigt sich Bahnchef Grube erstmals im Namen der Bahn bei den Hinterbliebenen. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Außerdem berichten wir über den Beginn des Prozesses gegen den mutmaßlichen WikiLeaks-Informanten Manning und eine Schule in Schleswig-Holstein bekommt den Deutschen Schulpreis. Das Hochwasser in Bayern, Sachsen und Teilen Thüringens hat inzwischen ganze Regionen überschwemmt. Tausende von Bewohnern mussten ihre Häuser verlassen. Soldaten füllten Sandsäcke, um die Deiche zu stabilisieren. Die Krisenstäbe haben in vielen Orten den Katastrophenalarm ausgelöst. Am schlimmsten ist es in Passau. Dort hat die Donau einen Pegelstand von über 12 Metern erreicht. Birgit Fürst berichtet.
Fassungslos stehen die hochwassererprobten Passauer vor ihrer überschwemmten Fußgängerzone. Das Namensschild einer Bäckerei, das über der Tür angebracht ist, schaut gerade noch über die braunen Fluten heraus. Das Wasser steht in großen Teilen der Altstadt bis zum ersten oder zweiten Stockwerk. Ständig sind Martinshorn und Feuerwehrsirenen zu hören. Über 700 Helferinnen und Helfer sind im Einsatz. So hoch wie heute stand die Donau hier noch nie. 12,60 Meter sollen es nach den letzten Informationen sein. Normal sind hier 4 bis 5 Meter. Eine Frau mit einem 7 Monate alten Baby unter der Jacke kommt mit Tränen in den Augen aus ihrer Wohnung.
Ja, es drückt halt vom Boden und vom Klo, hat es halt überall, wo es drauf drückt, fast kniehoch ist mittlerweile. Wir haben eine Galerie im ersten Stock, da haben wir halt möglichst viel jetzt aufgerät. Es gibt kein Wasser mehr. Strom sowieso.
In der gesamten Innenstadt von Passau gibt es kein Trinkwasser mehr. Durch das Hochwasser besteht die Gefahr, dass Trinkwasserbrunnen verunreinigt werden. Deshalb wurde das Wasser abgestellt. Die Hochbehälter sind fast leer. Die Stromversorgung war bereits vorher abgestellt. Die Menschen in der Altstadt sitzen also in kalten, dunklen Wohnungen ohne Trinkwasser. Viele harren trotzdem aus. Zwei Frauen bringen gerade Lebensmittel in Plastiktüten, verladen sie auf ein Schlauchboot und paddeln zu ihrem Haus.
Ja, Brot, Käse, Wurst, Äpfel, Bananen, zumindest alles, was man heute nicht kochen braucht.
Andere Bewohner von Passau haben ihre Wohnungen mit Schlauchbooten verlassen und sind bei Freunden, Verwandten oder in einer der 3 Notunterkünfte der Stadt untergekommen. Der Schock steht vielen ins Gesicht geschrieben.
Das Wasser steht bis zur Decke.
Die großen Möbel haben wir raus, aber wir haben natürlich nicht gerechnet, dass das Wasser so hoch steigt. Also ein bisschen was ist drin geblieben, haben wir vieles in einen großen LKW gepackt, vieles ein Stockwerk höher, aber es ist schon ein Riesenschaden. Ja. Mit dem haben wir nicht gerechnet, dass es so stark steigt.
So stark war das Wasser nämlich nicht einmal beim sogenannten Jahrhunderthochwasser 2002 gestiegen und auch nicht beim bisherigen Rekordhochwasser 1954. Die große Frage in Passau ist jetzt, wie es mit dem Wasser weitergehen wird. Alles deutet auf eine vorsichtige Entwarnung hin. Grund dafür ist der Inn. Er hatte aus den Alpen riesige Wassermengen in die 3-Flüsse-Stadt Passau gebracht. Er stagniert seit heute Nachmittag. Wenn der Inn jetzt anfängt zu fallen, bringt er nicht mehr so viel Wasser zur Donau und auch die Donau könnte leichter abfließen. Die Pegel könnten fallen. Begeistert vom Hochwasser sind außer den vielen Schaulustigen in Gummistiefeln und mit Regenschirmen vor allem die Kinder. Sie haben heute und morgen schulfrei. Auch die Abiturprüfungen mussten ausfallen.
Vorsichtige Entwarnung also in Passau. Bundeskanzlerin Merkel will sich dort morgen ein Bild der Lage machen. Robert Kiendl berichtet.
Auch wenn die Kanzlerin erst morgen die Hochwassergebiete besuchen will, mental war sie schon heute bei den Betroffenen, die, wie Angela Merkel sagt, gerade um alles kämpfen, was sie haben.
In Passau und an Görlitz und anderen Städten, in Greiz, in Dresden, überall, wo die Menschen Sorgen haben. Und unsere Gedanken sind ein Stück weit dort. Ich werde morgen hinfahren und der Bund wird auch schauen, was wir helfen können, genauso wie die Länder. Aber das ist schon eine wahnsinnige Sache und ein kleiner Gedanke an diese Menschen in schwieriger Situation.
Merkels Regierung hat mittlerweile einen Krisenstab einberufen. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich war bereits heute in Sachsen unterwegs. Die Kanzlerin will sich morgen, nach Angaben von Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer, vor Ort in Passau einen Eindruck verschaffen. Dort, wo Inn und Ilz in die Donau münden, stand das Wasser seit einem halben Jahrtausend nicht mehr so hoch. Merkels Pressesprecher Steffen Seibert dankte heute im Namen der Bundesregierung all jenen, die überall da, wo die Fluten steigen, im Einsatz sind.
Seien sie von Feuerwehr oder technischem Hilfswerk oder Polizei oder seien sie auch einfach Freiwillige, die sich da zur Verfügung stellen. Die Leistung dieser Menschen ist enorm. Und wenn viele von diesen Menschen wahrscheinlich auch für sich sagen würden, das ist doch selbstverständlich, dass ich das tue, dann verdient es doch unsere Anerkennung.
Nicht zuletzt die Bundeswehr packt in den Hochwassergegenden mit an. Insgesamt sollen bis zu 1760 Soldaten in die betroffenen Regionen geschickt werden, unter ihnen auch Reservisten. Stefan Paris vom Verteidigungsministerium.
Es geht hier um Unterstützung, insbesondere im Bereich der Deichverteidigung, in dem Sandsäcke und Ähnliches natürlich mit befüllt werden. Wir stellen bereit Unterkunft und Verpflegung für die Einsatzkräfte sowie auch Bereitstellung von Bekleidung für Evakuierte.
Angela Merkel also wird morgen vor Ort sein. Bei nicht wenigen werden da Erinnerungen wach an 2002. Damals hieß der Bundeskanzler Gerhard Schröder und kam von der SPD. Er stapfte in Regenjacke und Gummistiefeln durch die Fluten der Elbe, signalisierte Tatkraft und wurde ein paar Wochen später wiedergewählt. Den Verdacht, CDU-Chefin Merkel habe nun das Gleiche im Sinn, den bezeichnet ihr Pressemann Seibert als abseitig. Es gehe schlichtweg darum, den betroffenen Menschen zu helfen.
Ich glaube, es ist vollkommen normal, dass eine Regierungschefin bei einer Situation, die zum Katastrophenzustand in mehreren Kommunen geführt hat, sich dann vor Ort ein Bild machen möchte, ob die Maßnahmen ausreichen, ob andere Maßnahmen notwendig sind. Das wird das sein, was sie dort bewegt. Sicherlich dabei auch Ermunterung derjenigen, die sich da bis an den Rand der Erschöpfung einsetzen. Das ist der Sinn einer solchen Reise. Und sie wird so durchgeführt werden, dass sie selbstverständlich nicht laufenden Hilfsmaßnahmen, Rettungsmaßnahmen oder Vorbeugungsmaßnahmen im Wege steht.
Soweit der Bericht von Robert Kiendl. Es war eines der schwersten Unglücke der Deutschen Bahn. Heute, vor 15 Jahren, verunglückte der ICE Wilhelm Konrad Röntgen im niedersächsischen Eschede. Ein Radreifen war gebrochen, 101 Mensch kam ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt. Heute hat sich Bahnchef Grube erstmals im Namen der Bahn bei den Hinterbliebenen entschuldigt. Sören Ulrichs war für uns dabei.
Das Denkmal mit den 101 Namen der Opfer, direkt daneben die Bahnschienen, auf denen auch während der Gedenkfeier ICE-Züge vorbeifahren. All das lässt die Erinnerungen an das verheerende Unglück vor 15 Jahren wieder hochkommen. Bei Angehörigen und Überlebenden, aber auch bei Anwohnern und Helfern aus Eschede. Die Anspannung ist groß, als Bahnchef Rüdiger Grube ans Rednerpult tritt.
Wir können den Unfall nicht ungeschehen machen, aber wir wollen uns für das entstandene menschliche Leid bei Ihnen entschuldigen. Auch wenn wir dadurch nichts ungeschehen machen können, bitten wir Sie, unsere Entschuldigung anzunehmen. Sie kommt wirklich von ganzem Herzen.
Die Genugtuung ist den Angehörigen und Überlebenden deutlich anzumerken. 15 Jahre hatten sie auf diese Entschuldigung warten müssen. Es bleibt aber ein fader Beigeschmack, sagt Udo Bauch, der damals bei dem Unfall schwer verletzt worden war.
Die Entschuldigung kommt natürlich sehr, sehr spät und ist in meinen Augen nicht weitreichend genug gewesen, weil ich hätte erwartet, dass die Deutsche Bahn an Herrn Dr. Grube doch noch mal ganz klar darlegt, dass die Bahn damals grob fahrlässig gehandelt hat und dass dieser Unglückszug nie auf die Reise geschickt werden durfte, weil dieser Fehler war ja von vornherein bekannt. Insoweit ist mir die Entschuldigung nicht weit genug gegangen.
Trotzdem wird die Entschuldigung dabei helfen, mit den schrecklichen Geschehnissen umgehen zu können, glaubt Heinrich Löwen, der Sprecher der Eschede-Opfer. Und eines sei klar, Eschede dürfe sich nie wiederholen.
Wir erwarten, dass die Bahn aus diesem Unfall, aus dieser Katastrophe Lehren zieht und Sicherheit über alle anderen Belange stellt. Denn was uns geschehen ist und insbesondere unseren Angehörigen, das sollte anderen nicht mehr passieren nach dieser Erfahrung.
Gelungen findet Löwen die neu gestaltete Gedenkstätte. Die vom Verfall bedrohte Wand mit den 101 Namen der Opfer wurde durch beständige Granitstelen ersetzt. Eine Hainbuchenhecke soll das Denkmal von den benachbarten Schienen abgrenzen. Eschedes Bürgermeister Gerd Backeberg hofft nun, dass Opfer und auch Anwohner langsam zur Normalität zurückkehren können.
Das Suizidunglück wird immer mit Eschede in Verbindung bleiben. Das ist auch so und ich selber sehe es auch für Eschede, dass diese Verbindung nicht unbedingt ein Makel ist, sondern es ist ja seinerzeit auch mal rübergekommen, dass die Bevölkerung spontane Hilfe geleistet hat, gerade in der ersten Zeit, als noch keine professionellen Kräfte vor Ort waren. Und das ist, denke ich, auch ein Zeichen, was eine positive Nachricht, die von Eschede ausgeht.
Bahnchef Grube entschuldigt sich also 15 Jahre nach dem ICE-Unglück von Eschede bei den Hinterbliebenen. Nutzlose Geste oder hilfreiches Signal? Hören Sie dazu unseren Kommentar von Holger Senzel.
Natürlich lässt sich darüber streiten, ob die Entschuldigung der Bahn zu spät kommt. Eine leere Geste ist wohlfeil und risikolos nach dem Abschluss der strafrechtlichen Ermittlungen. Sie mindert kein Leid, sie bringt die Toten nicht zurück. Aber es ist doch ein großer Schritt zurück ins Leben, wenn Angehörige und Bahn nach 15 Jahren erstmals gemeinsam der Opfer gedenken. Und vielleicht wäre das früher auch nicht möglich gewesen, solange Bitterkeit und die Suche nach Schuldigen die Seelen vergifteten. Ich habe damals selbst oft auf dem Hamburger Bahnhof auf den ICE aus München gewartet, voller Vorfreude, meine Freundin aus Bayern in die Arme zu schließen. Ich hätte, ebenso wie die Angehörigen der 101 Toten, vergeblich warten können und hadern mit dem Hätte. Hätte sie doch bloß einen Zug später genommen. Hätte die Deutsche Bahn doch nur den in Eschede zersprungenen Radreifen früher ausgetauscht. Hätte der Zugbegleiter doch die Warnsignale ernster genommen und die Notbremse gezogen. Aber zu den vielen Hätte dieser fürchterlichen Katastrophe zählt eben auch, dass den Verantwortlichen die Risiken der gummigefederten Radreifen hätten bewusst sein müssen, die doch eigens montiert worden waren, um das Reisen bei Tempo 200 komfortabler und vibrationsärmer zu machen. Und was war denn wohl sicherer als dieser Hightech-Zug? In einem Flugzeug, ja, da haben wir alle schon mal an Absturz gedacht. Aber ein Zug? Eine Eisenbahn? Die Bahn hat Konsequenzen gezogen und wir Reisenden werden nie mehr befürchten müssen, dass an einem Hochgeschwindigkeitszug ein Radreifen birst. Aber eine Gewähr ist das nicht, dass Menschen nicht an anderer Stelle Fehler machen oder ein scheinbar unbedeutendes kleines Rädchen im Getriebe bricht und großes Unglück auslöst. Wer hätte es vor Fukushima wohl für möglich gehalten, dass sämtliche Sicherheitsvorkehrungen eines modernen japanischen Kernkraftwerkes so fatal versagen? Auch in unserer hochtechnisierten Welt ist absolute Sicherheit nicht nur Illusion, sondern Größenwahn. Der damalige Bundespräsident Roman Herzog verglich Eschede seinerzeit mit der Titanic, der Untergang eines angeblich unsinkbaren Schiffes, welch ein treffender Vergleich. Ich hätte auch im ICE Wilhelm Konrad Röntgen sitzen können, hätte gespürt, wie der Zug leise anfängt zu schwanken und dann immer heftiger schaukelt, Gepäckstücke durch den Waggon fliegen und dann dieser fürchterliche Schlag, als 500 Tonnen Stahl, Glas und Aluminium mit 200 Stundenkilometern ungebremst gegen einen Brückenpfeiler prallen. Und ob ich zu den 101 Toten gehört oder überlebt hätte, hätte allein an meiner Platzreservierung gelegen oder ob ich gerade einen Kaffee getrunken hätte im Speisewagen, der von der Betonbrücke völlig zerquetscht wurde. Zu mehr Demut, mahnte Roman Herzog in seiner Trauerrede für die Opfer von Eschede, weil wir uns stets darüber bewusst sein sollten, dass jede Reise unsere letzte sein kann und dankbar sein sollten für jede glückliche Heimkehr.
Soweit der Kommentar von Holger Senzel. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es sollte ein Heimspiel werden für Verbraucherschutzministerin Aigner, der Deutsche Verbrauchertag heute in Berlin. Doch dann kam alles ganz anders. Denn nach einer heute veröffentlichten Studie haben 2 von 3 Deutschen kein Vertrauen in den Markt. Das gilt vor allem für Finanzprodukte und für Lebensmittel. Der Empfang für Aigner und Bundeskanzlerin Merkel auf dem Verbrauchertag war deshalb eher verhalten. Arne Meyer berichtet.
Die Bundeskanzlerin, der SPD-Kanzlerkandidat, die Bundesverbraucherschutzministerin. Es ist Wahljahr, deswegen war das Erscheinen von Angela Merkel, Peer Steinbrück und Ilse Aigner beim Deutschen Verbrauchertag Pflicht. Gerd Billen, Chef des Verbraucherzentralen Bundesverbandes, kurz VZBV, empfing aber vor allem die Kanzlerin überschaubar freundlich, denn seiner Meinung nach hat die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode nicht genug für Verbraucher getan.
Unser privater Konsum steht in Deutschland für 55% des Bruttoinlandsproduktes. Wir sorgen für Jobs und Wachstum. Und deshalb haben die Verbraucher die größte Systemrelevanz in diesem Land.
Deshalb sprach sich Billen zum Beispiel erneut dafür aus, dass die Bundesregierung einen sogenannten Finanzmarktwächter einrichtet. Eine unabhängige Person bzw. Institution, die, stark vereinfacht dargestellt, Verbraucher zum Beispiel vor tückischen Finanzprodukten warnt. Dieser Idee erteilte Merkel aber eine Absage. Schließlich seien die Verbraucherschützer ja schon in einem Gremium vertreten, das die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, berät. Merkel griff zudem die Kritik von VZBV-Chef Billen auf, wonach die Verbraucherschützer zu lange am Katzentisch der Politik gesessen hätten.
Es ist nur so, dass manch einer die Bedeutung des Verbraucherschutzes nicht rechtzeitig erkannt hat, aber der große Tisch der Gesellschaft, an dem sitzen die Verbraucherinnen und Verbraucher und alle anderen sitzen bestenfalls an Nebentischen.
Dass Verbraucherpolitik für ihn alles andere als Gedöns ist, hat SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück mit der Berufung von Ex-Bundesjustizministerin Brigitte Zypries in sein Kompetenzteam unterstreichen wollen. wollen. Sie wird sich um diesen Bereich kümmern. Der Sozialdemokrat konzentrierte sich in seiner Rede allerdings auf den Spezialbereich Finanzanlagen. Anders als die Kanzlerin machte Steinbrück klar, dass er von dem Amt des Finanzmarktwächters überzeugt ist. Denn
funktionierende Märkte vertragen keine ungleichen Kräfteverhältnisse. Funktionierende Märkte brauchen einen sehr starken Verbraucherschutz,
der sich aus Sicht der zuständigen Ministerin in ihrer Amtszeit erheblich verbessert hat.
Wir haben sehr viel bewegt,
sagte Ilse Aigner, CSU, die nach der Bundestagswahl aus dem Amt scheiden und in die bayerische Landespolitik wechseln wird. Als Beispiel für die aus ihrer Sicht positive Bilanz nannte Aigner die Internetplattform lebensmittelklarheit.de. Dort können sich Konsumenten verewigen, wenn sie der Meinung sind, dass Produktangaben etwa sie in die Irre geführt haben. Dass für Politik und Wirtschaft in Sachen Verbraucherschutz noch sehr viel zu tun ist, hat schließlich eine Umfrage gezeigt, die der VZBV heute veröffentlichen konnte. Ergebnis: einer überwältigenden Mehrheit der Verbraucher fehlt das Vertrauen.
63% der Befragten sind der Auffassung, dass es im Finanzmarkt Anbieter und Produkte gibt, die Verbraucher täuschen und schädigen.
Die Lebensmittelbranche kommt ähnlich schlecht weg. Hier liegt die Quote unwesentlich niedriger bei 62%.
Arne Meyer berichtete aus Berlin. Schon seit Tagen brodelt es in Istanbul. Ursprünglich ging es nur um einige Bäume, die im Zentrum der Stadt gefällt werden sollen. Doch daraus entwickelte sich ein landesweiter Protest gegen die angeblich selbstherrliche Art von Ministerpräsident Erdogan. Der gibt sich aber weiterhin unbeeindruckt. Christian Buttgereit berichtet.
Nach der dritten Krawallnacht in Folge hat in vielen türkischen Städten das große Aufräumen begonnen. Vor seiner Abreise nach Marokko trat Regierungschef Erdogan am Mittag vor die Presse, erstmals seit Ausbruch der Unruhen. Er beschuldigte die Opposition, die Demonstranten aufzuwiegeln.
Wenn man mal von den naiven, emotionalen Demonstranten, die sich über das Internet informiert haben, absieht, besteht der Rest aus Leuten, die sich von Extremisten leiten lassen. Diese Ereignisse sind aus dem In- und Ausland organisiert. Meine vernünftigen Bürger dürfen nicht darauf hereinfallen.
Fragt man die Menschen dieser Tagen auf den Straßen und Plätzen des Landes demonstrieren, ergibt sich allerdings ein anderes Bild.
Ich bin Musiker. Ich bin hier für meine Freiheit. Und wenn es 2 Monate so weitergeht, ich mach mit. Ich bin Student. Ich bin hier, um Tayyip zu zeigen, dass er sich nicht alles erlauben darf. Ich gehöre keiner Partei an. Ich bin nicht einmal Vereinsmitglied. Ich verteidige meine Freiheit.
Bei aller Sympathie in der Bevölkerung für die Proteste, manche haben Angst, dass die Situation völlig aus dem Ruder läuft, so wie dieser Istanbuler Taxifahrer.
Es ist gefährlich, denn ich befürchte, die Menschen werden sich gegenseitig Schaden zufügen. Es könnte bald so werden wie in Syrien. Die Demonstranten beschuldigen Ministerpräsident Erdogan. Sie fordern seinen Rücktritt. Aber wenn wir Erdogan nicht hätten, wäre alles nur schlimmer. Sicher macht auch Erdogan mal Fehler. Allerdings machen die Demonstranten gerade so ziemlich alles, was man ihnen sagt. Ich habe einen gefragt, was er denn eigentlich mache und warum. Er sagte mir, er habe keine Ahnung, warum. Aber es mache Spaß. Stellen Sie sich vor, der macht das zum Spaß mit.
Immer wieder geraten Touristen ungewollt zwischen die Fronten. Dieses junge Paar aus Indonesien hatte sich seine Flitterwochen in Istanbul anders vorgestellt.
We've been stuck in this area for about 2 hours.
Wir stecken seit 2 Stunden hier in der Gegend fest. Dabei wollen wir eigentlich nur zu unserem Hotel zurück. Das ist gleich da hinten. Doch der Taxifahrer kommt einfach nicht durch. Da sind Barrikaden und es gibt Tränengas. Jetzt versuchen wir es mit dem Boot. Dieser Fischer hier nimmt uns mit. Einen Steinwurf von ihrem Hotel im Stadtteil Besiktas entfernt bemühten sich in der Nacht tausende Demonstranten, den Istanbuler Amtssitz von Ministerpräsident Erdogan zu stürmen. Ein regierungskritischer Bauunternehmer hatte seine Lastwagen als mobile Barrikaden zur Verfügung gestellt. Dann arbeitete sich ein gelber Bagger langsam durch die Polizeiabsperrungen auf Erdogans Amtssitz vor, bis er schließlich gestoppt wurde. Bilder wie diese gehen um die Welt und beschädigen das Bild von der Türkei als Urlaubsparadies. Außenminister Ahmet Davutoğlu rief deshalb zu einem Ende der Proteste auf. Nicht zu Unrecht, denn Ausschreitungen gab es auch in den Tourismuszentren Antalya, Izmir und Bodrum. Die Demonstranten selbst sehen das anders. Dass sich die Türken von Erdogan nicht mehr alles bieten ließen, sei ein Zeichen von gesellschaftlicher Reife und damit nichts, was man vor der Welt verstecken müsste. Blamabel sei allein die Reaktion des Staates.
Christian Buttgereit berichtete aus Istanbul. In einer Kaserne in der Nähe von Washington hat heute der Prozess gegen den mutmaßlichen WikiLeaks-Informanten Bradley Manning begonnen. Der Soldat soll bereits gestanden haben, während seiner Stationierung im Irak hunderttausende vertrauliche Dokumente der Enthüllungsplattform WikiLeaks zugespielt zu haben. Ralf Siener berichtet.
Er liebte Amerika, sagt sein ehemaliger Klassenlehrer über Bradley Manning.
He loved America.
Aber der mittlerweile 25-jährige Obergefreite habe sich große Sorgen um die Zukunft des Landes gemacht.
He was very, very worried about the country's future.
Manning selber gibt zu, Hunderttausende von vertraulichen Militärdokumenten über die US-Kriege im Irak und in Afghanistan während seiner Stationierung in Bagdad aus der Militärdatenbank kopiert und an die Online-Plattform WikiLeaks weitergeleitet zu haben und zusätzlich über 250.000 Depeschen aus US-Botschaften in aller Welt.
I'm an Army Intelligence Analyst, deployed to Eastern Baghdad.
Als Analyst für Geheimdienstmaterial habe er praktisch unbegrenzten Zugang zu vertraulichen Unterlagen des US-Militärs und des amerikanischen Außenministeriums, berichtete Manning selber in einem Online-Chat während seiner Bagdad-Stationierung.
I want people to see the truth.
Er wolle, dass die Leute die Wahrheit erfahren über Amerikas Kriege und über die US-Geheimdiplomatie hinter den Kulissen, damit die US-Bevölkerung informierte Entscheidungen treffen könne. Diese Aussagen hat Bradley Manning in den Anhörungen vor dem Prozessbeginn wiederholt und damit zugegeben, dass er der entscheidende WikiLeaks-Informant war. Mit seiner Bereitschaft zum Schuldeingeständnis hat Manning die Gefahr der Todesstrafe zwar abgewendet, aber es kann sein, dass der 25-Jährige den gesamten Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen muss, ohne die Chance einer vorzeitigen Entlassung. Denn die Militärstaatsanwaltschaft hat 21 Anklagepunkte aufgelistet, auf die insgesamt 150 Jahre Haft stehen. Hochverrat und Hilfe für den Feind lauten die gravierendsten Anklagepunkte.
Without information, you cannot make informed decisions as a public.
Ohne informiert zu sein, könne die Öffentlichkeit keine verantwortlichen Entscheidungen treffen, lautet Mannings Verteidigungsargument. Durch die Weitergabe der vertraulichen Dokumente habe er den Amerikanern helfen und keineswegs deren Gegner unterstützen wollen. Doch in den Augen der US-Militärstaatsanwaltschaft und der Obama-Regierung hat Manning indirekt Osama bin Laden und dem Al-Qaida Netzwerk zugearbeitet. Diese schärfsten Feinde Amerikas hätten sich via WikiLeaks mit wichtigen Geheiminformationen aus Mannings Material versorgt, lautet die Anklage. Einer der führenden Juristen der USA ist über diese Anklagestrategie schockiert. Jeder, der im Internet Informationen veröffentlicht, die für Terrornetzwerke interessant sind, laufe also in Zukunft Gefahr, wegen Hochverrat angeklagt zu werden, warnt Harvard-Professor Ron Stripe, bei dem Obama Verfassungsrecht studierte. Doch der US-Präsident ist entschlossen, an Bradley Manning ein Exempel statuieren zu lassen. Um den 25-Jährigen lebenslänglich hinter Gitter zu bringen, wird im Laufe des dreimonatigen Prozesses in Fort Meade sogar ein Soldat der Navy SEALs als Belastungszeuge auftreten, der bei der Tötung Osama bin Ladens zugegen war und der angeblich in bin Ladens Versteck Hinweise auf die Wichtigkeit der WikiLeaks-Informationen entdeckte.
Ralf Siener berichtete aus Washington. Die Tat hatte bundesweit Entsetzen hervorgerufen. Ein 20 Jahre alter Mann war vor mehr als einem halben Jahr in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes zusammengeschlagen worden und an den Verletzungen gestorben. Vor kurzem hat der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter begonnen, doch heute ist das Verfahren geplatzt. Silvia Tix berichtet.
Der fünfte Prozesstag fing so ungewöhnlich an, dass man schon ahnte, es liegt was in der Luft. Der Vorsitzende Richter Schweckendiek, sonst immer freundlich und gut gelaunt, wirkte sichtlich angeschlagen bei der Eröffnung und nahm als erstes die BZ zur Hand. Die Titelgeschichte »Berlins mutigster Schöffe« sei ihm schon auf dem Weg zur S-Bahn ins Gesicht gesprungen. Dann las Schweckendiek in missmutigem Ton den gesamten Artikel laut vor, mitsamt aller angeblichen Zitate des Schöffen, dass die Verteidiger den Prozess kaputt machen wollten, dass er, der Schöffe, vergangene Woche, als er einen Zeugen angeherrscht hatte, nur ausgesprochen habe, was alle im Gericht gedacht hätten. Soweit der Artikel. Richterkollegen, Angeklagte, Anwälte und Zuschauer hörten gebannt zu, auch der Schöffe selbst. Ob der Autor im Saal sei, fragte der Vorsitzende nach Verlesen des Artikels. Auf der vollbesetzten Pressebank meldete sich niemand. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergehen soll, so Richter Schweckendiek und setzte eine Pause an, damit alle das Gehörte erst einmal verdauen konnten. Friedhelm Enners, Rechtsanwalt des Hauptbeschuldigten Bilal K., hatte seine Meinung schnell gefasst.
Ja, ist eine völlig neue Sachlage eingetreten, weil nun letztlich, wenn der Schöffe tatsächlich das Gespräch mit der BZ sucht und solche Äußerungen getan hat, dann kann man wirklich nicht mehr ernsthaft daran zweifeln, dass er befangen ist und nicht mehr als Richter weiter mitwirken kann.
Nach der Pause gab der Richter bekannt, er habe mit dem Schöffen gesprochen, der verneine der BZ ein Interview gegeben zu haben. Unterdessen hatte Gerichtssprecher Kähne mit dem betroffenen Journalisten der BZ telefoniert, der in einer eidesstattlichen Versicherung beteuerte, sehr wohl das Interview mit dem Schöffen geführt zu haben. Wer von beiden die Wahrheit sagt, wisse er nicht, so der vorsitzende Richter. Klar sei aber, die Kammer wolle mehrheitlich nicht mehr mit diesem Schöffen zusammenarbeiten. Aus Besorgnis, er könnte befangen sein. Rechtsanwalt Enners sah das für die Verteidigung auch so.
Die Besorgnis reicht schon aus. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gericht einem Angeklagten zumuten will, zu glauben, dass von diesem Schöffen noch ein unvoreingenommenes Urteil möglich ist. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Der vorsitzende Richter nannte die Vorfälle rund um den Schöffen wörtlich extrem ärgerlich. Tatsächlich war es ihm bisher gelungen, das emotional hoch aufgeladene Verfahren sachlich und zügig voranzubringen. Jetzt muss alles wieder von vorne beginnen. Auch für den Gerichtssprecher ungewöhnlich.
Es ist insgesamt eine sehr seltene Angelegenheit. Der Vorsitzende hat hier selbst gesagt, ihm ist es in 34 Jahren Berufserfahrung zweimal passiert. Und das ist sicherlich auch die Quote, mit der man in etwa rechnen muss.
Nun geht es noch um zwei Fragen. Wann kann der Prozess neu beginnen? Möglicherweise geht das noch in dieser Woche. Und welche der sechs Angeklagten können aus der U-Haft entlassen werden?
Der Preis wird zwar erst seit 7 Jahren verliehen, aber die öffentliche Aufmerksamkeit ist ihm sicher. Es geht um den Deutschen Schulpreis, der jedes Jahr gemeinsam von 2 Stiftungen, der Zeitschrift Stern und der ARD, vergeben wird. Und jedes Jahr geht es im Grunde um die Fragen, was ist eine gute Schule und wie können Kinder besser gefördert werden. Heute wurde der Preis in Berlin verliehen. Charlotte Horn berichtet.
Deutschlands beste Schule 2013 ist...
Mit A geht's los. Es ist die Anne-Frank-Schule Barchtheide.
Bundeskanzlerin Angela Merkel übergibt den Schulpreis 2013, ein kleiner Metallstuhl mit Flügeln, an Schulleiterin Angelika Knies von der Anne-Frank-Schule in Bargteheide, Schleswig-Holstein. Im dunkelblauen Polohemd mit dem Namen ihrer Schule steht sie auf der Bühne, umringt von ein paar Schülern.
Also wir sind gewohnt, Heterogenität als eine Riesenchance zu nehmen. Und alles, was nach oben geht, muss möglich sein. Das heißt, die Schule ist nach oben offen. Und deshalb arbeiten wir mit Schülerinnen und Schülern von Lernbehinderten bis Hochbegabten und das sehr erfolgreich.
Für den Deutschen Schulpreis bewerben können sich alle allgemeinbildenden Schulen, öffentliche wie private. Unter den Bewerbern wählt die Jury 20 Schulen aus, die sie für 2 Tage besucht. 15 Nominierte schaffen es dann in die Endrunde nach Berlin. In diesem Jahr darunter 6 Schulen aus Norddeutschland. Die Kriterien: individuelle Förderung, besondere Leistung der Schüler, die Qualität des Unterrichts und der Umgang mit Verantwortung und Vielfalt. Und genau das trifft laut Jury auf die Anne-Frank-Schule zu. Eine Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe. Das heißt, bis zur 10. Jahrgangsstufe lernen hier alle Schüler gemeinsam, unabhängig von ihrer Grundschuleempfehlung. Und das scheint Erfolg zu haben. Seit 9 Jahren ging kein Schüler mehr ohne Abschluss von der Schule. Michael Schratz von der Schulpreisjury.
Das ist schon eine beeindruckende Leistung, nämlich so an die Schüler zu glauben, dass tatsächlich mehr in ihnen drin ist, als man eigentlich vermutet oder sie sich selber zutrauen. Die machen Stärke-Seminare, damit sie wieder dran glauben, dass sie tatsächlich auch weiterkommen.
Mit praxisnahem Lernen fördert die Anne-Frank-Schule ihre Schüler besonders. So findet der Physikunterricht auch mal direkt auf der Baustelle statt. Mit dem Hauptpreis bekommt die Schule 100.000 Euro, gesponsert von der Robert-Bosch-Stiftung. Und noch eine Schule aus dem Norden ist unter den Gewinnern, die Grundschule Comeniusstraße in Braunschweig. Neben dem eigentlichen Preis fördert die Akademie des Deutschen Schulpreises den Austausch zwischen den Preisträgern, Bewerbern und interessierten Schulen. Bevor Bundeskanzlerin Merkel den Schulpreis verlieh, verriet sie, dass sie sich selbst die Note 2 geben würde in Fleiß, damals in ihrer Schulzeit. Und
ich hatte es gut, mir ist manches sehr zugefallen. Mhm. Und üben musste ich eigentlich nur in Sport, mhm. Handwerk, Handwerken und Nadelarbeit und solchen Sachen. Ja, da hatte ich Schwierigkeiten.
Die Anne-Frank-Schule in Bargteheide wird ihre Auszeichnung als beste Schule Deutschlands in 2 Wochen beim Schulfest feiern. Was sie mit dem Preisgeld machen, beraten sie nach den Sommerferien Schüler, Lehrer und Eltern gemeinsam.
Mit diesem Bericht aus Berlin geht das Echo des Tages für heute zu Ende. Sie können diese Sendung auch als Podcast herunterladen. Das Angebot finden Sie auf den Internetseiten unter den Adressen ndr.de/info oder wdr5.de. Damit geht diese Sendung wie gesagt zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Joachim Hagen.
NDR Info.
Wissen, was die Welt bewegt.